Dafür hat das Gericht aber auch dezidierte Vorstellungen, was die Geständnisse betrifft. Alle sollen lückenlos Auskunft geben über den Tatentschluss, die Planung, den Ablauf und über die Zeit nach der Tat, inklusive konkreter Zuordnung der Tatbeteiligung. Dann könnten die Haftbefehle sogar außer Vollzug gesetzt werden. Das bietet der Richter noch als besonderen Bonus an. Außer Oliver Freitag und dessen Mandant Abdul-Majid stimmen alle der Vereinbarung zu. Nicht gefragt werden Ahmed und seine Verteidiger, weil bei ihm die Beweislage so bescheiden ist, dass mittlerweile alle Beteiligten mit einem Freispruch rechnen. Im Gerichtssaal klappt dann Ahmed erst einmal vor seinem Tisch zusammen. Hektik bricht aus. Im Zuschauerbereich stürmen Weissi und Jihad zur Glaswand und brüllen irgendwas auf Arabisch. Die Sicherheitsleute im Saal springen auf. Wissam versucht, seinem Cousin auf dem Boden zu helfen, wird aber zurück auf seinen Stuhl gedrückt. Der Richter beendet die Verhandlung für diesen Tag. Ersthelfer lagern Ahmeds Beine auf einen Stuhl und rufen einen Krankenwagen. Der Arzt gibt aber Entwarnung. Am Abend sind alle Angeklagten wieder in ihren Zellen. Die nächsten Prozesstage versprechen dann endlich Aufklärung beim spektakulärsten Einbruch in der Geschichte der Bundesrepublik. Staatsanwaltschaft, Gericht, Polizei und nicht zuletzt die Journalisten wollen wissen, wie genau haben sie es gemacht? Dass die Remos dabei wirklich die Wahrheit und nichts als die Wahrheit erzählen, glaubt allerdings kaum einer hier. Die Geständnisse. Den Anfang am nächsten Verhandlungstag macht Rabi. Der mittlerweile 29-Jährige hat ja bereits vor ein paar Monaten so getan, als würde er auspacken wollen. Das meiste war damals gelogen. Trotzdem war seine Aussage ein erster Riss in der Mauer des Schweigens. Heute, am 17. Januar 2023, beginnt er seine Schilderungen mit den Worten: »Ich will nun erzählen, wie es wirklich war.« Er liest vom Blatt ab, mehr schlecht als recht. Manchmal stockt er und holt dann tief Luft. Am Anfang sei ihm eines ganz wichtig, sagt er. Abdul-Majid hat bei der Sache nicht mitgemacht. Was Rabi dann erzählt, kann man glauben, muss man aber auch nicht. Spannend ist es in jedem Fall. »Ich war in der Tatnacht nicht nur in Dresden, sondern selbst in den Räumen des grünen Gewölbes«, sagt er. Ein Raunen geht durch den Saal. Mit der Tatplanung habe er allerdings nichts zu tun gehabt. Der Coup sei schon ausbaldowert gewesen, als er zum ersten Mal von der Idee hörte. Das war so 2 bis 3 Monate früher. Da hat mich dann jemand angesprochen. Angeblich berichtete der Freund eines Freundes, der auf Klassenfahrt in Dresden war, vom Dresdner Grünen, dem kostbarsten Diamanten im Juwelenschatz Augusts des Starken. 41 Karat schwer. Leider war er aber im ersten Stock ausgestellt. Deshalb widmete man sich lieber den Juwelen im Erdgeschoss, die leichter erreichbar waren. Vor der eigentlichen Tatnacht sei er mit anderen 2-mal zur Vorbereitung am Dresdner Residenzschloss gewesen. Dort habe man schnell gemerkt, dass der sogenannte Fassadenscanner das Fenster, durch das sie ins grüne Gewölbe klettern wollten, nicht erfasste und keinen Alarm auslöste.